Gut, dann schlage ich vor, dass wir auch diesen zweiten Teil am Vormittag mit einem Gebet beginnen und ich bitte euch wieder sitzen zu bleiben. Lieber Herr Jesus, wir wollen auch heute dein Wort aufschlagen und dich bitten, bei uns anwesend zu sein. Wir wollen uns Texte anschauen, die in der Christenheit umstritten sind, von denen behauptet wird, dass sie den Sabbat abgeschafft hätten, dass diese Texte beweisen könnten, dass der Sonntag in der Christenheit im ersten Jahrhundert schon eingeführt wurde. Und ich möchte dich bitten, dass, wenn wir jetzt über diese Fragen nachdenken, du auch heute mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass wir die Argumentation von beiden Seiten verstehen und einordnen können und auch unsere Argumente zugunsten des Sabbats sammeln, uns notieren, uns merken, sodass wir sie, wenn wir mal Bedarf haben, auch wirklich anwenden können. Wir bitten dich, segne uns mit einem hellen, klaren Verstand und deinem Heiligen Geist und dafür wollen wir dir danken. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Gut, wir haben uns gestern einiges angeschaut aus den Evangelien, die wichtigsten und wesentlichen Texte dazu. Und bevor wir zu den wirklich schwierigen Texten kommen, möchte ich mit euch noch in die Apostelgeschichte schauen. Für mich ist die Apostelgeschichte ein sehr spannendes Buch im Neuen Testament. Die vier Evangelien wurden als Berichte über Jesus bezeichnet von den Theologen und die Apostelgeschichte wurde als Bericht über den Heiligen Geist von Theologen bezeichnet. Und da geht es tatsächlich sehr viel um den Heiligen Geist und auch um die Entwicklung, die nach der Himmelfahrt Jesus stattgefunden hat. Und auch der Sabbat kommt einige Male vor. Schlagen wir die Bibeln auf. Der erste Text, Apostelgeschichte 1, Vers 12, ist für uns nicht wirklich relevant, den können wir gleich überspringen. Da wird nur der Sabbatweg genannt. Interessant ist, dass Lukas als Heidenchrist für Heidenchristen schreibend gar nicht erklärt, was ein Sabbatweg ist. Also voraussetzt, dass seine Briefempfänger oder Schriftempfänger einfach verstehen, was das bedeutet. Ein zweiter Text, den ich dann nicht auf der Folie in der Liste habe, weil der Sabbat nicht vorkommt, den möchte ich aber trotzdem mit euch lesen. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 6, der Vers 14. Schlagt also auf, Apostelgeschichte 6, Vers 14. Es geht da um Stephanus, der ja einer von diesen Diakonen ist. Und das waren nicht unwichtige Saaldiakone, sondern das waren wichtige Leute, die das Wort verkündigt haben, die sogar Zeichen und Wunder tun. Und er wird dann angeklagt. Und lest mit mir Apostelgeschichte 6, den Vers 14, was da steht. Denn wir haben ihn sagen hören, also diesen Stephanus, und jetzt wird hier erzählt, was er angeblich gesagt hat. Dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Das soll also Stephanus gesagt haben. Und das wird ihm zum Vorwurf gemacht dann, unter anderem. Jesus hat behauptet, dass diese Städte zerstört wird. Und das stimmt, das hat Jesus ja in der Endzeitpredigt Matthäus 24 angekündigt. Ja? Das liegt aber noch in der Zukunft, so wie das hier formuliert ist. Und der zweite Teil, da wird gesagt, Jesus habe gesagt, und dass die Überlieferungen von Mose also erst irgendwann in der Zukunft verändert werden. Mit anderen Worten, hier zur Zeit von Stephanus, wir sind da im Jahr 34 in etwa, ist hier also noch keine Veränderung passiert. Selbst die Gegner des Christentums geben zu, bis zu diesem Zeitpunkt, Stephanus, Jahr 34, hat sich nichts verändert. Das impliziert, dass Jesus auch nicht die Unterscheidung zwischen rein und unrein bei den Speisegeboten aufgehoben hat. Das impliziert aber auch, dass Jesus den Sabbat nie verändert hat. Es ist also nur ein indirekter Hinweis. Aber im Griechischen steht beides von der Zeitform, im Futurum, in der Zukunftsform. Das heißt, die Leute sagen, das wird erst alles kommen. Aber hier im Jahr 34 ist noch nichts passiert. Schauen wir zum Kapitel 13. Und da wollen wir vielleicht auch ein paar Verse lesen. Denn hier kommt der Sabbat mehrmals vor. Apostelgeschichte 13. Paulus ist auf Missionsreise. Lesen wir den Vers 14. Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Also, Paulus geht am Sabbat in die Synagoge. Vers 27. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Also, hier wird vorausgesetzt, jeden Sabbat wird in der Bibel gelesen, im Alten Testament. Das Neue Testament war ja noch gar nicht geschrieben. Vers 42 bis 44. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Vers 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Am Anfang spricht Paulus zu den Juden in der Synagoge und das geht dann über einige Zeit und schlussendlich ist es die ganze Stadt. Wir sind aber hier nicht mehr in Palästina logischerweise, sondern auf Missionsreise. Das heißt, es sind hier sicher mehr Heiden anwesend als Juden. Und trotzdem spricht Paulus gerade am Sabbat zu ihnen und nicht an irgendeinem anderen Tag. Das zeigt mir schon sehr deutlich, dass es überhaupt nicht denkbar war, dass der Sabbat nur für die Juden sein soll, sondern selbstverständlich auch für die Heiden war. Hier werden auch diese anbetenden Proselyten erwähnt. Das waren Leute, die eben aus dem Heidentum ursprünglich gekommen sind, ja, und sich dann der Synagoge angeschlossen haben und auch selbstverständlich den Sabbat einhalten. Kapitel 15. Das haben wir jetzt auch in der Sabbatschullektion kurz erwähnt gehabt. Da geht es um die Frage des Apostelkonzils. Manche, die aus dem Judentum, und Pharisäer werden hier ausdrücklich erwähnt, zum Christentum übergetreten sind, haben die Frage aufgeworfen, wie ist denn das, wenn ich Christ werden will? Was muss ich vom Alten Testament übernehmen und jüdisch leben, damit ich auch jetzt wirklich richtig Christ sein kann? Und hier wird also die Frage der Beschneidung zum Anlass genommen, um das alles zu diskutieren. Und dann kommen die Leute zusammen in Jerusalem und dann wird ein Beschluss gefasst und da wird dann gesagt, vier Dinge sind es, die die Heiden einhalten müssen und das wollen wir jetzt lesen im Vers 20 und dann im Vers 21 wird auch der Sabbat erwähnt. Der Beschluss lautet, dass man eben diesen Gemeinden schreibt, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Das ist also die Minimalforderung, wenn man so will. Aber dann kommt noch ein interessanter Nachsatz im Vers 21. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Also, was steht hier? Wir sind hier etwa im Jahr 49 nach Christus. Hier wird gesagt, die Heidenchristen müssen vier Punkte einhalten, die aus dem Alten Testament kommen, aus dem dritten Buch Mose, aus dem Kapitel 17 und 18. Aber es ist keine Angst notwendig, sie werden schon genug vom Alten Testament mitbekommen. Ja, warum? Weil sie eben jeden Sabbat den Mose lesen. Was soll schon passieren, ist das Argument. Mit anderen Worten, hier wird ganz selbstverständlich gesagt, im Jahr 49 nach Christus, die Heiden bekommen genug vom Alten Testament mit, weil sie jeden Sabbat ja Mose in der Synagoge lesen und studieren. Wie gesagt, es geht um die Frage, was müssen Heidenchristen vom Alten Testament wissen und einhalten? Und es ist für Heidenchristen geschrieben. Und es sind die Heidenchristen, die sowieso jeden Sabbat Mose studieren. Also für mich ist es einer der stärksten Texte auch im Neuen Testament, der beweist, dass auch viele Jahre nach der Himmelfahrt der Sabbat ganz selbstverständlich der richtige Ruhetag war. Auch für die Heiden. Kapitel 16, da wird der Sabbat nur kurz erwähnt. Sie sind in Philippi, scheinbar gibt es dort keine Synagoge. Sie treffen sich am Fluss. Wir können das überspringen. Gehen wir gleich zum Kapitel 17, Vers 2. Paulus ist weiterhin unterwegs. Er kommt jetzt nach Thessalonich. Und da lesen wir Kapitel 17, Vers 2. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Und ich habe das schon irgendwann so beiläufig erwähnt. Hier steht das Wort Gewohnheit. Paulus geht nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und das Wort Gewohnheit kommt im Neuen Testament im Griechischen nur viermal vor. Einmal in Lukas 4, wo Jesus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge geht. Und das zweite Mal hier, wo Paulus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge geht. Und dann noch an zwei anderen Stellen, die in einem anderen Zusammenhang das Wort Gewohnheit erwähnen. Mit anderen Worten, es scheint so, als ob Lukas Jesus das Modell in Lukas 4 vorstellt. Und dass Lukas jetzt hier in Apostelgeschichte 17 sagt, Paulus folgt seinem Vorbild Jesus, ganz schlicht und einfach. Es ist übrigens der gleiche Zusammenhang. Sabbat, Synagoge, Gewohnheit und Schriftlesung. All diese vier Punkte kommen in beiden Stellen vor. Lukas 4 und hier Apostelgeschichte 17. Manche Theologen haben natürlich behauptet, Paulus geht am Sabbat in die Synagoge, weil die Juden halt am Sabbat dort sind und er möchte sie missionieren. Er hält nicht mehr den Sabbat, sondern möchte nur mehr missionieren. Aber wenn ich diesen Text lese, dann sagt er nicht, dass er hingeht, um zu missionieren, sondern er geht hin, weil er das aus einer guten alten Gewohnheit heraus tut. Ja? Gut. Kapitel 18. Da hätten wir noch einen Text, wo auch die Griechen, also die Heiden, vorkommen. Apostelgeschichte 18, Vers 4. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat, das heißt auch, das sind mehrere Sabbate, und überzeugte Juden und Griechen, steht hier. Ja? Also, auch hier wieder, der Sabbat ist natürlich für die Juden, aber auch die Heiden, die Griechen sind anwesend. Und das am Sabbat. Gut. Ich denke also, dass die Apostelgeschichte nicht so wie behauptet wird, etwas Neues bringt, nämlich den Sonntag, sondern eigentlich diese Tradition der Evangelien fortsetzt. Und Paulus auf Missionsreise außerhalb von Palästina spricht zu den Heiden und Griechen am Sabbat. Gut, das sind die Texte, die, glaube ich, sehr klar und auch sehr deutlich sind. Jetzt gibt es natürlich auch noch einige schwierige Texte im Neuen Testament. Was sind die schwierigen Texte? Bitte? Kolosser 2, Vers 16, das ist der eine Text, ja? Den können wir uns anschauen. Und dann gibt es noch einen zweiten Text, im Korintherbrief, wo am ersten Tag der Woche eine Sammlung stattfindet. Und dann gibt es noch einen Text im Römerbrief, wo Paulus sagt, dass alle Tage mehr oder weniger gleich sind. Ja? Das sind so die drei Texte, die angeführt werden. Und natürlich noch Apostelgeschichte 20, das haben wir auch schon erwähnt, wo Paulus am ersten Tag der Woche, sprich am Sonntag, die Eucharistie feiert mit der Gemeinde. Ja? Das sind also die Texte, die wir uns jetzt noch anschauen wollen, weil die natürlich auch eine gewisse Herausforderung für uns als Adventisten darstellen und wir uns immer die Frage stellen müssen, ja, wenn jetzt jemand mit solchen Texten kommt, was kann ich antworten? Wie kann ich das erklären? Welche Argumente gibt es denn da dafür? Wenn ich eine Bibelstunde halte und jemanden vor mir habe, der die Bibel nicht so gut kennt, dann wird er nicht mit diesen Texten kommen. Ja? Trotzdem, wir haben das auch schon erwähnt, es ist nicht schlecht, auch Kolosser 2, Vers 16 als Beispiel zu nennen und kurz zu erklären, damit nicht im Nachhinein der Vorwurf kommt, ah, da habt ihr mir was nicht verraten wollen und nicht erklären können. Ja? Also es ist nicht schlecht, auch auf diese Verse in einer Bibelstunde einzugehen, aber meistens sind es andere Christen, meistens auch nicht die Katholiken, die die Bibel leider nicht so gut kennen, sondern evangelische oder evangelikale Christen, die diese Texte dann sehr wohl kennen und uns so unter die Nase halten und sagen, naja, und? Wie schaut es jetzt aus? Könnt ihr da eine Antwort geben? Gut, ich schlage vor, dass wir da sozusagen einsteigen und uns das ein bisschen genauer anschauen. Es gibt also zwei Kategorien von schwierigen Texten, wenn man die so ein bisschen aufteilen will. Texte, die scheinbar von der Abschaffung sprechen, eben Kolosser 2, Vers 16, oder Texte, die scheinbar von der Heiligung des Sonntags sprechen. Das wäre Apostelgeschichte 20 oder eben auch dieser Text aus dem ersten Korintherbrief. Schauen wir uns das also ein bisschen genauer an. Der erste Text, der hier immer wieder genannt wird, ist aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 14. Ihr könnt das gern mit mir aufschlagen. Wir sind hier also im Schlussteil des Römerbriefs. Das ist also der praktische Teil. Der Römerbrief ist ja in so große Teile gegliedert. In den ersten drei Kapiteln versucht Paulus zu zeigen, dass alle Menschen Sünder sind. Schluss von Kapitel 3, das wird unser Lektionsthema sein am Sabbat, da geht es um die Frage, ja, wenn alle Sünder sind, wie kann man dann gerettet werden? Und das erklärt er dann auch noch in den Kapiteln 4, 5, 6, 7, 8, auch die Auswirkungen der Erlösung. Dann kommt die Frage nach Israel, Kapitel 9, 10 und 11. Und dann ab Kapitel 12 kommen die ganz praktischen Dinge. Und wir sind hier also im Kapitel 14. Was steht dort im Vers 5? Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Also mit anderen Worten, ob du jetzt den Sabbat oder den Sonntag hältst, so wird es dann gedeutet, völlig egal. Paulus hat uns hier gesagt, das kann jeder halten, wie er es mag. Meistens sind die Christen da nicht wirklich logisch, möchte ich jetzt einmal sagen. Sie sagen, das ist ein Text gegen den Sabbat, aber sie sagen, daher halten wir den Sonntag. Wenn ich konsequent bin, müsste ich sagen, na, dann ist aber der Freitag oder der Dienstag genauso tauglich. Ja? Das geben die meisten Christen allerdings dann nicht zu. Ja? Ich glaube, da sind nur die Zeugen Jehovas wirklich konsequent, die sagen, für uns sind wirklich alle Tage gleich, es gibt keinen heiligen Tag mehr. Paulus hat es gesagt, egal wann, wir können unsere Versammlungen an jedem Tag abhalten. Aus praktischen Gründen, weil alle am Sonntag frei haben, ist trotzdem dann der Sonntag der Haupttag. Ja? Gut, was ist der Zusammenhang? Im ganzen Kapitel 14 diskutiert Paulus die Frage der Schwachen und der Starken. Paulus selbst zählt sich in diesem Kapitel zu den Starken. Ja? In Römer 14, das ist doch ein längeres Kapitel, geht es in insgesamt 21 Versen um das Essen und in nicht ganz zwei Versen, also das ist nur ein Bruchteil des Kapitels, geht es um die Wichtigkeit von einzelnen Tagen. Mit anderen Worten, was ist das Hauptthema? Die Frage des Sabbats oder Sonntags oder die Frage des Essens? Naja, eindeutig die Frage des Essens. Ja? Also wir müssen festhalten, die Frage der Tage ist hier nur sekundär wichtig. Das ist also nicht das Hauptanliegen in Römer 14. Die Diskussion um die Tage ist also nur sekundär wichtig. Es dürfte auch keine Seligkeitsfrage sein. Wenn es wirklich ganz, ganz wichtig wäre, hätte Paulus hier ein paar Worte mehr aufwenden müssen, um die Fragen zu klären. Paulus ist auch nicht so strikt, wie es im Galaterbrief zum Beispiel ist. Römerbrief und Galaterbrief sind ja offensichtlich gleichzeitig geschrieben. Es geht hier in Römer 14 um ein Randproblem. Im Galaterbrief ist er sehr, sehr streng und sagt, liebe Geschwister, wie geht's das? Ihr seid aus dem Evangelium gefallen, das kann nicht sein. Selbst wenn ein Engel käme und was anderes verkündigt, als ich euch verkündigt habe, dann ist er verflucht. Also er ist hier ganz strikt und rigoros. Aber das finden wir nicht hier in Römer 14. Es geht hier also nicht um eine so entscheidende Frage, weil sonst hätte er das anders formulieren müssen und auch länger ausführen müssen. Und jetzt kommen ein paar Argumente. Wenn die Schwachen den Sabbat gehalten hätten und die Starken nicht, dann hätte sich Paulus nicht ausdrücklich zu den Starken rechnen dürfen, so wie er das im Kapitel 15, Vers 1 macht, weil er ja selbst noch den Sabbat und jüdische Bräuche hielt. In Apostelgeschichte 17, im Kapitel 18, im Kapitel 20, im Kapitel 27, ich habe da eine lange Liste von Texten, wird gesagt, dass Paulus ans Pfingstfest denkt und so weiter. Ja? Also, das würde nicht passen. Ja? Paulus kann jetzt sagen, ich bin einer von den Starken, für mich ist der Sabbat abgeschafft, wenn er doch selber den Sabbat hält. Ja? Es kann also bei dieser Frage nicht um Sabbat oder Sonntag gehen. Das ist mein Argument. Folglich kann also Sabbat, ja oder nein, nicht die Fragestellung gewesen sein. Wäre es die Diskussion Sabbat-Sonntag gewesen, dann hätte das mindestens so viele Argumente wie die Beschneidung nötig gehabt, die immer wieder ein Thema wurde. Denken wir allein an den Galaterbrief oder die Apostelgeschichte, Kapitel 15, das Apostelkonzil. Das sind ganze Kapitel, die dieser Frage der Beschneidung gewidmet werden. Und wenn Paulus den Sabbat abgeschafft hätte, dann hätte das eine wahnsinnige Diskussion ausgelöst, die mindestens genauso viele Kapitel zum Thema Sabbat in der Bibel, in den Briefen, in der Apostelgeschichte hinterlassen hätte. Offensichtlich geht es hier also in Römer 14 nicht um die Frage des Sabbats. Es gibt jetzt mehrere Interpretationen. Um welche Art von Tagen geht es denn hier in Römer 14? Vers 5, die alle jetzt irgendwie gleichwertig sein sollen. Manche haben natürlich behauptet, es geht um den Sabbat. Aber unter den Theologen gibt es auch andere Argumente und Überlegungen. Manche sagen, es geht hier nicht um den Sabbat, sondern es geht insgesamt um jüdische Festtage. Es hat also nichts mit dem wöchentlichen Sabbat zu tun, sondern eben andere Feste, vom Neumondfest und Laubhüttenfest und ungesäuertes Brote werden gefeiert und so weiter, Versöhnungstag. Es geht um solche Fragen. Andere haben gesagt, nein, es geht weder um den Sabbat noch um irgendwelche Festtage, sondern um Fasttage. Also Fest. Da feiert man, Fasten, da isst man nichts. Das ist aber im Deutschen fast so ähnlich in der Aussprache. Also es geht um Fasttage, wo man fastet. Es kann nicht um den Ruhetag, um den Tag des Gottesdienstes gegangen sein, weil sonst ja gar kein gemeinsamer Gottesdienst möglich wäre. Die Essgewohnheiten sind tatsächlich Privatangelegenheit. Das Sabbat halten aber nicht, weil ja am Sabbat die ganze Gemeinde zusammenkommt. Und wenn jeder einen anderen Tag für seinen Ruhetag wählt, der eine am Montag, der andere am Dienstag, der andere am Mittwoch, dann gibt es keine Gemeinschaft mehr, keinen gemeinsamen Gottesdienst mehr. Also ums Essen geht es wohl im Zusammenhang, das ist keine Frage, aber es kann wohl nicht um den Gottesdiensttag gehen, weil sonst kein gemeinsamer Gottesdienst mehr möglich wäre. Im Gegensatz zu Galater 4,10 und Kolosser 2,16 wird kein Beobachten oder Heilighalten des Tages erwähnt. Das müssen wir auch klar und deutlich sagen. Das ist also nicht ein Heilighalten oder Einhalten, sondern es ist anders formuliert. Paulus sagte, eine hält, im Griechischen steht da ein Wort, das normalerweise mit richten übersetzt wird, einen Tag. Das ist also eine seltsame Ausdrucksweise, falls es tatsächlich ums Heilighalten im Sinn von den 10 Geboten geht. Fasttage, schauen wir uns einmal diese Variante an. Tatsächlich im Zusammenhang, im Kapitel 14, im Vers 2 und im Vers 6 und im Vers 21, spricht Paulus vom Enthalten, dass man sich also mancher Dinge enthält. Es geht also vom Zusammenhang her ums Essen in erster Linie und auch um eine Einschränkung beim Essen, nämlich um das Enthalten von gewissen Speisen. Das könnte für Kapitel 14, Vers 5 unseren Text hier heißen, an manchen Tagen wurde gefastet und an anderen Tagen wurde eben nicht gefastet. Dann würde es also nicht um eine Sabbatheiligung oder Verlegung auf den Sonntag oder Gleichsetzung gehen, sondern um die Frage, esse ich nicht, faste ich oder wie tue ich das? Ja? Tatsächlich, dieses Fasten war auch im Urchristentum, so wie auch im Judentum, ein Thema. Ich habe hier aus einer Schrift, die heißt Didache, und ist im 2. Jahrhundert geschrieben worden, ist also eines der ältesten christlichen Schriftstücke nach dem Neuen Testament, ein Zitat. Und dort heißt es in Didache 8, Vers 1, heißt christliches Fasten am Mittwoch und am Freitag gut, nicht aber am Montag und am Donnerstag, weil an diesen Tagen die Juden fasteten. Also mit anderen Worten, die Juden haben ihre Fasttage gehabt, und die Christen haben diese Tradition des Fastens beibehalten, aber haben das Fasten auf andere Tage verlegt, weil sie sich von den Juden im 2. Jahrhundert langsam distanziert haben und anders sein wollten als die Juden. Also, Thema Fasten war durchaus ein Thema im 1. und im 2. Jahrhundert. Was die Tage anbelangt, scheint es dabei um die Frage gegangen zu sein, was hier nicht gegessen werden dürfe. Das ist also der Zusammenhang. Der parallele Aufbau vom Vers 2 und auch vom Vers 5, die zwei zusammen, spricht jedenfalls für diese Sicht. Und es wird von vielen Kommentatoren, also nicht-adventistischen Kommentatoren, vertreten. Im Vers 2 steht, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Ja? Es geht also ums Essen. Gut, mit anderen Worten, hier in Römer 14, das Wort Sabbat kommt nicht vor. Der Zusammenhang spricht vom Essen, vom Fasten, vom Enthalten. Ich habe also den Eindruck, dass dieser Text eigentlich nicht wirklich taugt, um als Argument zu dienen, dass der Sabbat durch den Sonntag abgelöst worden sein soll. Noch dazu, dann hätte der Sonntag auch keine Sonderstellung, sondern wäre ein Tag wie alle anderen. Und das sehen gläubige Christen, egal ob sie Katholiken sind oder evangelisch-evangelikal sind, nicht so. Ja? Also der Text ist eigentlich nicht wirklich ergiebig als Argument. Es scheint vielmehr um die Frage gegangen zu sein, was darf man an gewissen Tagen essen oder auch nicht essen. Leider wissen wir nicht, warum Paulus das so formuliert. Wir wissen also nicht die Umstände, die da in der Gemeinde Rom geherrscht haben, warum er sich da veranlasst sieht, so eine Formulierung zu treffen. Das wäre natürlich interessant und dann wäre für uns alles klar. Aber das wissen wir halt leider nicht. Gut, jetzt habe ich da zwei Hände gesehen. Bitte, da kommt gleich das Mikrofon.
gab es so, gab es damals im Römischen Reich diese Wochenzählung wie bei uns? Und gab es da auch im gesamten Reich einen freien Tag pro Woche? Wie zum Beispiel die Juden den Sabbat hatten, gab es da in Griechenland, Türkei, Italien, gab es da auch einen freien Tag?
Naja, es gab auch außerhalb des Judentums, in Griechenland, im Römischen Reich insgesamt, offensichtlich auch eine Art Sabbat unter den Heiden, interessanterweise. Es gibt also da durchaus, ich habe das erst unlängst in einem Buch gelesen, eine lange Liste von griechischen und römischen Autoren aus dieser Zeit des Neuen Testaments, erstes Jahrhundert in etwa, plus minus, ja, die den Ruhetag für die Heiden erwähnen. Da geht es nicht um Juden oder Christen, sondern für die Heiden. Es scheint so, als ob dieser Sabbat der Juden von manchen ausdrücklich belächelt und man macht sich lustig und sagt, ja, die faulen Juden, die drücken sich vor der Arbeit. Ja? Aber in anderen Kreisen wurde das offensichtlich als Ruhetag mehr oder weniger eingehalten. Die Quellenlage ist also nicht so eindeutig, als dass man das jetzt wirklich sagen könnte. Der Samstag, so wie wir ihn heute nennen, war im römischen System also ein Tag, der mit Unglück verbunden wurde. Und da haben viele Römer und Heiden gesagt, an dem Tag unternehme ich nichts, weil wenn ich was in Angriff nehme, ein Geschäft beginne oder Handel treibe oder eine Fahrt, eine weite Reise unternehme, das könnte schlecht ausgehen. Und wenn das ein Unglückstag ist, hat man gesagt, da fange ich lieber nichts Neues an, sondern warte ab. Und dann wurde es mehr oder weniger zu einem Ruhetag, der aber nicht so jüdisch eingehalten wurde mit Strenge. Der eine hat was gemacht, der andere weniger. Ja? Aber es dürfte tatsächlich im ganzen Römischen Reich hier zumindest bei manchen Leuten eine Art Ruhetag gewesen sein. Wie gesagt, die Quellenlage verrät uns nicht wirklich Details, die für uns relevant wären. Aber es gibt eine lange Liste von Hinweisen, die so beiläufig irgendwo erwähnt werden. Das ist natürlich kein Argument zugunsten des Sabbats, aber die Juden hat es überall gegeben. Überall. In Rom selbst haben die Archäologen mehrere Synagogen sichergestellt. Mehrere Synagogen, nicht nur eine. Ich glaube 7, 8 Synagogen, unterschiedliche Synagogen. Es gab also viele Juden, auch in Rom. Und die hat es auf der ganzen Welt gegeben. Und es scheint, dass sie da doch irgendwie auch diesen Sabbat mehr oder weniger propagiert haben. Nicht alle Juden haben den Sabbat streng eingehalten. Und die Heiden sicher auch nicht. Aber die Tendenz, dass dieser Samstag, Sabbat für die Juden, für manche zumindest eine Art Ruhetag war, oft aus Aberglauben heraus, das ist ein Unglückstag, ja, das dürfte wohl zutreffen. So. Eine zweite Frage.
Es kann gar nicht den Sonntag oder einen anderen Tag gemeint sein hier im Römer 14, Vers 5, weil das zu der damaligen Zeit, als Paulus das geschrieben hat, gar nicht zur Debatte stand. Der Sonntag wurde vom Kaiser, wir wissen ja, von den Konstantin eingeführt. Und das wurde viel, viel später alles eingeführt.
Der Tag der Sonne. Die Wichtigkeit ist mit dem Mithras-Kult und erst in späterer Zeit so prominent geworden. Das stimmt schon. Ja? Also hier im ersten Jahrhundert, Paulus schreibt den Römerbrief, ja, Ende der 50er Jahre, da war das wohl noch nicht wirklich das große Thema, auch nicht bei den Heiden. Ja? Also es würde auch außerbiblisch wenig Sinn machen zu behaupten, dass da der Sonntag der besondere Tag war. Dafür gibt es offensichtlich, soweit ich jetzt informiert bin, keine Hinweise außerhalb der biblisch-christlich-jüdischen Literatur. Ja, eher eben, dass der Samstag eine Art Ruhetag war, aber nicht dieser Tag der Sonne, der dann erst später populär wurde. Und das ist also eine Entwicklung, die erst nach dem Neuen Testament so richtig ins Rollen gekommen ist. Ja? Gut. Schauen wir uns ein paar Argumente zum Kolosserbrief an. Das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Texte für uns Adventisten. Ich habe ihn hier in drei verschiedenen Übersetzungen. Und wenn wir uns da die deutschen Übersetzungen anschauen, werden wir feststellen, allein die Frage der Übersetzung ist schon gar nicht ganz so leicht. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Kolosser 2, Vers 16. In der Elberfelder Bibel, ihr seht es da auch vorne, steht: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank, da geht es also auch wieder ums Essen, oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Niemand soll euch richten, auch was die Festtage und den Sabbat angeht. Beachtet, eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Das steht alles drei in der Einzahl hier. Ja? Das ist die Elberfelder Bibel. Schauen wir uns die Lutherbibel an. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. In der Elberfelder steht richten. Hier steht ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Naja, richten und ein Gewissen machen ist wirklich nicht ganz das Gleiche. Im Griechischen steht das Wort krino, das ist verwandt mit Kritik oder so auch. Ja? Das hat was mit richten zu tun, das ist die Elberfelder in dem Fall schon genauer hier. Jetzt beachtet aber die Schlachterübersetzung. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Da steht das alles in der Mehrzahl jetzt. Naja, man fragt sich als Laie, ist das nicht eindeutig im griechischen Text? Warum übersetzen die einen mit Mehrzahl und die anderen mit Einzahl? Warum Plural und Singular in jeder Übersetzung anders verwendet? Ja, das ist tatsächlich gar nicht wirklich so einfach, hier eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir uns nur auf das Wort Sabbat konzentrieren, das Wort Sabbat im Griechischen heißt Sabbaton. Das ist also vom Klang her sehr ähnlich wie unser deutsches Wort Sabbat. Das Problem ist, dieses Wort Sabbaton hat einen Plural, eine Mehrzahl, die dann lautet Sabbata. Und im griechischen Neuen Testament, das sehen wir in unseren Übersetzungen nicht, wird gelegentlich der Plural verwendet und als Singular gemeint. Und hier wird also nicht immer fein säuberlich zwischen Singular und Plural von der grammatischen Form her unterschieden. Das, was da steht, ist tatsächlich eine Pluralform. Und jetzt kann man überlegen, muss ich das als Singular übersetzen, so wie es die Elberfelder und die Lutherbibel macht? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Oder man bleibt doch beim Plural und dann ist man auf der Seite der Schlachterbibel. Das ist also eine Sache, die jeden Übersetzer auch herausfordert. Gut, schauen wir einen Schritt weiter. Schauen wir uns den Zusammenhang an von Kolosser Kapitel 2. Paulus erwähnt hier einige Sachen, die mit Irrlehre zu tun hat. Er spricht von der Philosophie im Kapitel 2, Vers 8. Er spricht von Überlieferungen der Menschen im gleichen Vers. Er spricht von Anbetung von Engeln. Weder die Juden noch die Christen haben Engel angebetet. Ja? Das ist also merkwürdig. Anbetung von Engeln. Er spricht von Askese. Berühre das nicht und berühre das nicht, und ums Essen geht es ja auch in diesem Vers 16. Ja? Kolosser 2, Vers 16 ist also im Lichte dieses ganzen Kapitels zu sehen. Vom Zusammenhang her geht es um Irrlehrer, die hier irgendeine falsche Lehre in dieser Gemeinde propagiert haben. Auch da ist das Problem, wir wissen nicht genau, wer diese Leute waren. Sind die aus dem Judentum gekommen? Sind die aus dem Heidentum gekommen? War das so eine Mischung aus Heidentum und Judentum und Christentum? So eine Art Synkretismus, was durchaus auch sein könnte. Paulus und die jüdischen Feste. Grundsätzlich geht ja Paulus mit dem alten Judentum konform. In Apostelgeschichte 20, Vers 6 spricht es vom Passa und auch im gleichen Kapitel vom Pfingstfest. Und Paulus sagt, ach, ich hoffe, dass wir diese Schiffsfahrt so schnell hinter uns bringen, dass wir zum Pfingstfest in Jerusalem sein können. Ja? Er ist Christ, möchte aber trotzdem gern an diesem noch immer jüdischen Fest teilnehmen. Vom Sabbat bei der Heidenmission haben wir schon gesprochen. Ja? Warum hätte er sich dann ausgerechnet in Kolosser 2 gegen die Sabbat und gegen die Feste ausdrücken sollen, wenn er doch selbst laut Apostelgeschichte interessiert ist, nach wie vor interessiert ist an diesen Festen? Das wäre also nicht wirklich logisch. Die Adventisten haben im Laufe ihrer Geschichte von 150, 160 Jahren einige, zum Teil auch recht unterschiedliche Lösungsvorschläge für Kolosser 2, Vers 16 hervorgebracht. Ich will euch die kurz auflisten und nicht bei allen lang stehen bleiben, weil sonst bräuchten wir sehr lange. Ja? Ich will sie euch einfach kurz zeigen. Eine Aussage und Überlegung geht in die Richtung, es handelt sich um Feiertage der Heretiker, die mit der Engelverehrung verbunden ist. Es geht also nicht um Sabbat, Sonntag, um diese Frage, sondern es geht um Feiertage, die diese Irrlehrer eingeführt haben. Das könnte sein. Ja? Das Wort Sabbat bezeichnet vielleicht nicht den biblischen gleichnamigen Tag, sondern irgendeinen von den Heretikern selbst gewählten Ruhetag. Und weil das Wort Sabbat eben so populär war, sogar im Heidentum bekannt war, ja, wird es auch hier verwendet. Das deshalb, weil weder Christen noch Juden am Sabbat gefastet hätten. Es geht ja um das Enthalten von Speise und Trank im gleichen Vers. Ja? Und es passt nicht zum Sabbat oder zum Sonntag, zu keinem dieser Tage. Das ist also ein Argument, das vom Bakioki her stammt. Es geht um allgemein jüdische Festtage. Das ist also hier ein Argument. Paulus kritisiert nicht den Sabbat, sondern dessen Verzerrung durch die Heretiker. Auch das ist eine Überlegung. Wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, was diese Irrlehrer behauptet haben, aber das wäre durchaus denkbar. Ich bin aber noch lange nicht am Ende meiner Liste. Falsche Zeremonien werden von Paulus verurteilt, nicht aber der Sabbat an sich. Paulus polemisiert gegen toten Formalismus. Das ist also auch ein Mann, der in Andrus lange unterrichtet hat und viel zum Thema Sabbat geschrieben hat. Ja? Also die Zeremonien, aber nicht der Sabbat selbst. Der adventistische Bibelkommentar in den 50er Jahren geschrieben sagt, der wöchentliche Sabbat ist nicht ein Schatten. Und wenn wir dort im Vers 16 und 17 lesen, dann geht es darum, dass das ja ein Schatten ist. Ja? Aber der Sabbat ist nicht ein Schatten, der auf etwas Zukünftiges verweist, so wie es die Opfer tun. Er ist vielmehr Gedächtniszeichen und erinnert zurück an die Vergangenheit, an die Schöpfung. Ja? Es passt also nicht hier, den Sabbat als Schatten zu bezeichnen. Und das Argument ist richtig. Ja? Das ist durchaus sinnvoll. Eine ganz andere Argumentationslinie. Paulus verteidigt die Feste. Man könnte den Spieß also umdrehen. Richte euch niemand, heißt offensichtlich, dass die Irrlehrer die Gemeindeglieder verurteilt haben. Und Paulus sagt ihnen, nein, lasst euch nicht verunsichern, bleibt bei diesen Festtagen und bei den Sabbaten. Rein von der Grammatik her, durchaus denkbar. Ja? Allgemein wird ja verstanden, niemand soll euch verurteilen, weil ihr diese Dinge nicht mehr einhaltet. Sie sind ja nur ein Schatten. Man könnte das Argument aber auch umdrehen und sagen, niemand soll euch verurteilen, wenn ihr diese Dinge nach wie vor tut, weil sie ja auf Christus hinweisen. Das ist also auch ein Argument, das von Bakioki in einem anderen Buch, das es nur auf Englisch gibt, kommt. Ja? Das wäre natürlich genial, dann hätten alle Probleme los. Ja? Paulus sagt hier in Kolosser 2, Vers 16, niemand soll euch verurteilen, weil ihr nach wie vor den Sabbat haltet. Das wäre doch super. Ja? Man kann das tatsächlich, wenn man will, auch so lesen. Ja? Gut, ich mache weiter. Ein neues, anderes Argument. Gemeint sind nicht die wöchentlichen Sabbate als Ruhetag, sondern die Festsabbate aus 3. Mose 23, die ein Schatten sind. Tatsächlich, die sind ein Schatten. Ob man jetzt mit Singular oder Plural übersetzt, ändert dann an diesem Sachverhalt nichts. Das ist also das, was der adventistische Bibelkommentar vertritt. Auch ein Wood, Kenneth Wood, der hat auch ein Buch mit herausgegeben über den Sabbat. Und das ist wahrscheinlich die klassische Sicht, die wir als Adventgemeinde vertreten haben. Es geht nicht um den wöchentlichen Sabbat, sondern um diese Festsabbate. In 3. Mose 23 werden die aufgelistet. Und diese Festsabbate, die fallen dann auf einen bestimmten Tag im Monat. Und es konnte auch ein Dienstag oder ein Mittwoch oder ein Donnerstag sein. Und der wurde dann als Sabbat, als Festsabbat bezeichnet. Das kann man in 3. Mose 23 ganz klar und deutlich lesen. In 3. Mose 23 ist eben dieser Unterschied zwischen Sabbaten, die arbeitsfrei waren, und Festen, wie das Fest der ungesäuerten Brote über eine Woche hindurch, an denen dann trotzdem gearbeitet wurde. Ja, das war also nicht so, dass auch bei einer Hochzeit die Leute 7 Tage lang gefeiert haben, sondern die haben dann untertags gearbeitet und am Abend mehr oder weniger weiter gefeiert. Oft konnte man sich das nicht leisten, einfach da die Felder und alle anderen, die Tiere unversorgt zu lassen, sondern man hat halt auf Raten gefeiert, unter Anführungszeichen. Ich habe da ein interessantes Zitat gefunden von Ellen White. Und sie versucht hier nicht die Frage Kolosser 2,16 theologisch zu beleuchten, sondern sie erzählt schlicht und einfach von einer Zeltversammlung, die in Australien stattgefunden hat. Und sie selbst war ja einige Jahre lang in Australien. Ich habe da jetzt nur den englischen Text, aber ich fasse euch das ein bisschen zusammen, ja? Und sie sagt, von allen Seiten her wurde da über das, was bei dieser Zeltversammlung gesagt wurde, diskutiert. Und eines Tages, da gibt es einen Bruder Corliss, der mit dem Zug unterwegs ist. Und dann dieser Schaffner beim Zug, ja, der hält diesen Bruder Corliss hier fest und sagt, du bist doch ein Adventist, erklär mir Kolosser 2, Vers 16. Und dann haben sie da innegehalten und die ganzen Leute sind da an ihnen vorbei. Und dann erklärt dieser Bruder Corliss diesem Schaffner vom Zug Kolosser 2,16 mit eben 3. Mose 23 und zeigt, dass es neben dem wöchentlichen Sabbat eben auch diese ganzen Festsabbate gibt. Naja, Ellen White, wie gesagt, erwähnt es nur so nebenbei, dass der Bruder Corliss das bei dieser Situation am Zug so gemacht hat. Mir scheint es aber, als ob Ellen White hier das dann auch so sehen würde. Sonst hätte sie das vielleicht nicht so berichtet. Aber wir sind noch lange nicht am Ende mit adventistischen Erklärungen. Ja? Es gibt noch andere. In den letzten Jahren erst ist aufgefallen, dass es sich um eine Art Formel handelt. Es handelt sich um eine Formel, die im Alten Testament den Apokryphen, Pseudepigraphen und um Qumran erscheint und die damit verbundenen Feste umschreibt. Und man findet es im ersten Buch Chronik, im zweiten Buch Chronik, im Hesekiel, Nehemia. Das sind also die Haupttexte im Alten Testament. Ein Beispiel dazu: 1. Chronik 23, 31, und alle Brandopfer dem Herrn zu opfern an den Sabbaten, an den Neumonden und an den Festen. Merkt ihr? Sabbat, Neumond, Fest sind genau die Ausdrücke, die auch in Kolosser 2 Erwähnung finden. Allerdings, hier geht es um die Opfer an diesen Tagen. Mit anderen Worten, könnte es sein, dass Paulus hier in Kolosser 2, 16 sagt, nichts gegen die Tage, aber die Opfer, die sind diese Schatten. Die weisen auf Jesus und daher brauchen wir sie nicht mehr. Ja? Das wäre also hier diese Argumentation. In diesen Formeln stehen alle Elemente entweder im Singular oder alle im Plural, also immer in der gleichen Zahl. In unterschiedlichen Texten einmal alle im Singular oder alle im Plural. Und das würde auch zu Kolosser 2 passen. Die Leser dachten dann also automatisch an diese Opfer, weil diese Formel im Chronikbuch Hesekiel, Nehemia, Hosea öfters vorkommt, denken also an die Opfer und nicht daran, dass dieser Tag des Sabbats keine Gültigkeit mehr hätte. Und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Dieses Argument ist also gar nicht so schlecht. Und das wurde also in den letzten rund 20 Jahren von Adventisten immer mehr und mehr propagiert. Eine letzte Variante. Ja. Ein Bruder in Amerika, Ron Dupré, hat ein ganzes Buch zu Kolosser 2, Vers 16 geschrieben auf Englisch. Es ist also über 200 Seiten dick. Und er versucht eben hier alle Kommentatoren innerhalb der adventistischen und auch außerhalb der adventistischen Welt zu Wort kommen zu lassen. Und versucht nur diese Frage des Sabbats in Kolosser 2, Vers 16 auf über 200 Seiten zu analysieren. Und er diskutiert auch die anderen Argumente, die ich euch schon gezeigt habe. Sind die gut, sind die schlecht, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen? Lesen wir mal Hosea 2, Vers 13. Und ich habe hier wieder so einen Text. Und ich mache ein Ende mit all ihrer Freude, ihren Festen, ihren Neumonden und ihren Sabbaten und allen ihren Festzeiten. Und seine Beobachtungen lauten jetzt, Gott sagt oft, meine Sabbate, meins, der Sabbat gehört Gott. Und sogar Jesus sagte das, ich bin der Herr des Sabbats, das heißt, der Sabbat gehört mir. Er ist zwar für den Menschen, aber es ist mein Sabbat. Hier im Bibeltext Hosea 2 steht aber an ihren Sabbaten. Das ist also ein Unterschied. Ja? Das ist nicht mein Sabbat, der wöchentliche Sabbat, sondern euer Sabbat sozusagen. Wir hätten hier auch die gleiche absteigende Form. Zuerst Fest, dann Neumond, dann Sabbat. In dem Chroniktext war es umgekehrt. Da war zuerst der Sabbat. Das ist also eine andere Reihenfolge, aber der Inhalt wäre der gleiche. Ron Dupré sagt, es geht also nicht um die Opfer an diesem Tag, die da in Hosea 2 ja gar nicht genannt werden. Paulus zitiert auch an anderen Stellen Hosea, und das stimmt. Ja. Also warum soll er nicht auch in Kolosser 2 an den Hosea denken? Wäre also durchaus eine Überlegung. Und das Muster wäre dann, die Feste in Hosea, der erste Ausdruck, das sind die jährlichen Feste. Die Neumonde, das sind die monatlichen Feste, das ist ja dieser Rhythmus, der durch den Mond festgelegt ist. Und die Sabbate, das sind dann wieder die jährlichen Feste, diese jährlichen Fest-Sabbate. Ja, auch diese Argumentation klingt gar nicht so schlecht. Die Frage ist jetzt, welche ist die beste davon? Welche sollten wir verwenden? Welche sollten wir in Bibelstunden verwenden? Um ehrlich zu sein, ich habe schon mit der einen oder auch mit der anderen gearbeitet, aber ich bin wieder zurückgekommen auf diese alte klassische Argumentation mit 3. Mose 23. Das mit den Opfern ist durchaus interessant, das ist ein zusätzlicher Hinweis ja, an diesen Festen und diese Formel ist da, das ist eindeutig, wurde geopfert, das ist ein Schatten, das ist also durchaus eine Unterstützung auch für das Argument. Allerdings, ich persönlich glaube nach wie vor, dass es offensichtlich um 3. Mose 23 in dieser Frage geht. Und diese Festsabbate sind also tatsächlich nicht mehr relevant. Noch dazu, wir dürfen nicht vergessen, es geht um diese Irrlehrer. Und scheinbar haben diese Irrlehrer aus dem Heidentum, aus dem Judentum Dinge übernommen und haben diesen Tagen eine besondere Bedeutung beigemessen. Wir wissen halt leider nicht, wie sie das gemacht haben. Und Paulus sagt, liebe Geschwister in der Gemeinde Kolossee, lasst euch von diesen Dingen nicht verunsichern. Sie sind also nicht so relevant.